ARD Sounds.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann, starte jetzt mit euch in die neue Woche in Hamburg und es geht gleich gut los. Mit einem total unglaublichen Plottwist in der Geschichte um den ältesten Paternoster der Welt. Ja, der alte Aufzug aus dem Flüggerhaus am Rödingsmarkt war nämlich auf einmal verschwunden und Restaurator Patrick Wagner war traurig und stinksauer zugleich.
In diesem Projekt, als wir da noch dran gearbeitet haben, da stecken 2.500 Stunden dran, wirklich mit Herzblut, mit viel Feingeschick. Wir haben viel erhalten und wirklich akribisch dafür gesorgt, dass jedes Originalteil, jede Originalschraube beibehalten werden kann. Und wenn man dann erfährt, dass es einfach rausgerissen wird, das ist halt schon ein Schlag ins Gesicht.
Und jetzt kommt's. Der Pater Noster ist offenbar wieder da. Zumindest Teile davon. Und um diese unglaubliche Fortsetzungsgeschichte kümmern wir uns gleich als allererstes. Außerdem geht es darum, was eigentlich alles in der Stadt passiert, welche Parkplätze zum Beispiel blockiert werden, wenn die U5 weitergebaut wird. Und es geht um einen tödlichen Angriff im Billstedt-Center und darum, warum ein Angeklagter heute vor Gericht ausgerastet ist. Wir haben Montag, den 27. April. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ja, das ist eine Geschichte, da würden Filmnerds sagen, die Fortsetzung ist sogar noch besser als der erste Teil. Der älteste Paternoster der Welt aus dem Jahr 1908, aus dem Hamburger Flüggerhaus, der war ja erst aufwendig saniert worden und dann war er einfach verschwunden. Das haben wir euch hier vergangene Woche schon erzählt. Es gab deshalb auch schwere Vorwürfe gegen den Investoren, der das Flüggerhaus gekauft hat. Der hat das komplett zurückgewiesen und jetzt sieht es so aus, als ob zumindest Teile von diesem Paternoster wieder aufgetaucht sind. Danny Marquez aus der Kulturredaktion ist dran an diesem Krimi. Danny, ist ja unglaublich, wir müssen festhalten, wir zeichnen das jetzt um 15.30 Uhr auf. Es kann sich bei dieser Geschichte noch was entwickeln. Wie hat sich das denn seit heute Morgen abgespielt? Euch wurden ja Bilder und Videos, sage ich mal, zur Verfügung gestellt.
Also mich erreichten ja schon gestern am späteren Abend Videos, auf denen zu sehen war, dass die Polizei am Flüggerhaus zugange ist, sowohl ins Haus reingeht, als auch an so blauen Containern, die da aufgestellt sind, zugange ist und die öffnet. Was mich auch erreicht hat, sind Fotos. Auf diesen Fotos ist zu sehen einzelne Bauteile, die mich sehr stark daran erinnern an Bauteile, die ich auch im Paternoster gesehen habe. Das ist kein Beweis, dass das Teile dieses Paternosters sind. Auf jeden Fall liegt es aber sehr nahe, zumal wir heute die Denkmalschutzbehörde gefragt haben, haben Sie eigentlich die Polizei am Sonntagabend gerufen? Und ja, das hat sie bestätigt. Dieser Polizeieinsatz war auf Bitte der Denkmalschutzbehörde. Und das kann eigentlich nur sein, wenn es um den Paternoster ging.
Also wie bei jedem Kriminalfall muss man da ganz sauber bleiben. Wir halten fest, es ist nicht bestätigt, dass es sich tatsächlich um Teile des Paternosters handelt. Aber nehmen wir mal an, es handelt sich tatsächlich um Teile, es bestätigt sich. Dann sind wir jetzt an der Stelle in dem Krimi, wo man das Opfer sozusagen gefunden hat, in diesem Fall der Paternoster. Und jetzt geht's um die Frage, wer hat den auf dem Gewissen? Wer hat ihn ausgebaut? Welche Ansätze gibt's da?
Ja, da wünsche ich mir natürlich einen echten Sherlock Holmes, der mir da jetzt zur Seite steht. Gibt es verschiedene Aussagen zu. Also der Eigentümer sagt, er habe damit nichts zu tun. Das ist ja der Immobilienunternehmer H. Müller-Spreer. Dann haben wir einen Monteur, der sagt, ich habe den garantiert auch nicht ausgebaut. Und dann haben wir die Kulturbehörde, die sagt, also wer den ausbauen möchte, müsste das eigentlich vorher bei uns beantragen. Steht ja unter Denkmalschutz, dafür ist die Kulturbehörde zuständig. Aber es liegt ein solcher Antrag überhaupt nicht vor. Also aktuell wäre es also logisch zu sagen, dieser Paternoster wurde illegalerweise entfernt, ohne vorherige Abstimmung mit den Behörden. Jetzt ist nur der Sweet Spot die Frage, wer ist es gewesen?
Ermittelt denn die Polizei jetzt? Werden da jetzt Spuren gesichert und Zeugen vernommen?
Es ist gar nicht so sehr die Aufgabe der Polizei in dem Fall zu ermitteln, sondern quasi das Denkmalschutzamt hier in Hamburg. Das ist, wie gesagt, untersteht der Kulturbehörde. Die haben natürlich jetzt mit allen Beteiligten, insbesondere dem Eigentümer, gesprochen. Der wird quasi angehört, wie seine Sicht der Dinge ist, wie er sich erklärt, dass diese Teile womöglich in einem Container vor dem Flüggerhaus sind. Dieser Prozess ist noch in der Abstimmung. Auch in diesen Minuten um 15.30 Uhr, wo wir miteinander sprechen, weiß ich, dass im Hintergrund Gespräche ablaufen. Das Ergebnis dieser Gespräche ist Stand jetzt noch nicht öffentlich.
Das ist ja wirklich alles hochspannend und wir müssen da auf jeden Fall noch dranbleiben. Aber wie geht es denn generell weiter? Sollte sich jetzt bestätigen, das sind tatsächlich die Teile. Müssen die dann wieder eingebaut werden? Muss der Paternoster wiederhergestellt werden?
Da gibt es jetzt verschiedene Aspekte daran. Also die Denkmalschutzbehörde könnte in der Tat vom Eigentümer verlangen, dass der Paternoster wieder eingebaut wird. Dann gibt's aber so Fragen, die zu klären sind. Ist nicht womöglich dieses Siegel des Denkmalschutzes gebrochen worden in der Sekunde, wo das Ding ausgebaut wurde? Sprich, muss man das dann überhaupt wieder einbauen, weil besteht da kein Denkmalschutz mehr, weil das Siegel halt gebrochen ist? Kann man das überhaupt wieder einbauen? Angenommen, das wären wirklich die Teile. Sind die denn vollständig? Sind die heil? Oder wenn sie nicht vollständig und nicht heil sind, ist es dann noch denkmalschutzgerecht, wenn man quasi Ersatzteile nimmt? Gibt es überhaupt Ersatzteile? Und der Eigentümer könnte sicherlich auch Widerspruch einlegen gegen eine solche Entscheidung. Ihm droht auch eine Geldstrafe von 500.000 Euro. Das ist sicherlich kein Krimi, dessen Auflösung noch um 21.45 Uhr zu erwarten ist. Ich denke, das könnte sich um Wochen, Monate, wenn nicht gar Jahre handeln.
Letzte Frage an dich. Du bist ja auch Kinoexperte. Wie würdest du das Drehbuch bewerten, wenn das jetzt tatsächlich ein Drehbuch für ein Krimi wäre?
Das ist ein außerordentlich spannender Fall mit einer Reihe von, freundlich gemeint, skurrilen Figuren, die daran teilhaben. Also so eine kleine Mystery-Komödie würde ich es nennen.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Danny.
Gern.
Und jetzt eine gute Nachricht für alle, die gerne den freien Blick über die Alster genießen oder da mit dem Boot drauf unterwegs sind. Es war nämlich in der Diskussion, die Alster teilweise trocken zu legen, um Baumaterialien zu lagern, wenn die U5 weitergebaut wird. Und seit heute wissen wir, nein, die Alster wird dafür wohl nicht genutzt, auch nicht die Moorweide am Dammtorbahnhof. Aber dafür hat die Hochbahn 6 andere Flächen vorgeschlagen und die haben es teilweise auch in sich. Reinhard Postel kennt sich aus. Reinhard, fangen wir mal mit den Flächen an, die wahrscheinlich für die meisten Diskussionen sorgen werden. Welche sind das?
Ja, vermutlich am meisten umstritten ist der Domparkplatz an der Glacis-Chaussee. Denn die U5-Planungsgesellschaft, die hat in der weiten Umgebung keine andere Stelle gefunden, die sie dann nutzen kann. Wobei das Heiligengeistfeld selbst wird nicht angetastet, aber eben diese ganze lange Glacis-Chaussee. Und die erstreckt sich ja vom Millerntorplatz bis zur Feldstraße. Es gibt dreimal im Jahr Dom, wissen wir, Frühling, Sommer und Winterdom. Also 3 Monate im Jahr wird diese Chaussee besonders als Parkplatz gebraucht. Aber U5-Chef Klaus Opoff kann nicht anders, sagt er. Er weiß das und er hat schon Ausweichstellplätze im Visier.
Wir stehen dort mit Stakeholdern in der Stadt im Austausch. Einer ist unter anderem die Messe AG, wo wir die Idee haben, dort das Parkhaus während der Domzeiten mit zu nutzen.
Ich fürchte, ähnlich umstritten sind die beiden Parkplätze vom HSV, Braun und Grau, die genutzt werden sollen. Es wird den Fußballfans nicht gefallen, wenn dort 6 bis 7 Jahre lang, so lange braucht die U5-Gesellschaft die Flächen, wenn da so lange nicht geparkt werden kann. Aber der Parkplatz Braun ist ja schon seit Jahren blockiert. Erst durch Flüchtlingsunterkünfte, nur für den Bau des A7-Deckels. Da gibt's also keinen neuen Stellplatzverlust. Wohl aber beim Parkplatz Grau. Der wird auch Vorplatz der Arenen genannt. Und da laufen schon Verhandlungen mit dem HSV. Aber der Drops ist immer noch nicht gelutscht. Immerhin, der HSV hat natürlich langfristig den großen Vorteil vom U5-Bau, dass es dort so ab 2040 mal eine U5-Haltestelle geben wird. Also wasch mich und mach mich nicht nass. Das gilt halt nicht beim U-Bahn-Bau.
Ja, aber bis es soweit ist, wird es noch ganz schön hakelig. Jetzt haben wir schon über 3 Flächen gesprochen. Es gibt ja noch 3 weitere, die gebraucht werden für die U5. Welche sind das?
Ja, die sind auch spannend. Nämlich der breite Mittelstreifen der Hamburger Straße, also neben dem Einkaufszentrum an der Mundsburg. Auch in der City braucht man noch einmal diese 12.000 Quadratmeter Platz. Und zwar ist vorgesehen eine Freifläche zwischen Ferdinandstor und Kennedybrücke. Da baut zurzeit die Deutsche Bahn, eigentlich schon seit Jahren, diese neue Eisenbahnbrücke Ferdinandstor. Die Fläche ist also schon lange, lange gesperrt und soll dann mal wieder für die U-Bahn genutzt werden. Und schließlich ein Grundstück am ehemaligen Uni-Informatikum an der Vogt-Köln-Straße.
Man merkt daran ja wieder, was für ein Megaprojekt die U5 ist. Aber das meiste wird ja doch unterirdisch gebaut. Warum werden so viele Flächen trotzdem überirdisch gebraucht?
Na gut, zum einen werden die ganzen Bahnhöfe in der offenen Baugrube gemacht. Das wären also Riesenlöcher. Dann aber braucht man halt diese 6 Vorbereitungsflächen, um die riesigen Tunnelbohrmaschinen zu versorgen. Es gibt übrigens bis zu 14 Tunnelbohrmaschinen. Man weiß noch nicht genau, wie viele es werden.
Also Hamburg wird zum Schweizer Käse, oder
das
wie?
Das kann man sagen. Und dann werden von diesen Flächen aus per Rohrleitung Betonvorprodukte geschickt zu den Tunnelbohrern. Die Maschinen betonieren nämlich sofort die Röhren, die sie gerade gegraben haben. Und durch andere Rohre kommt das ausgegrabene Erdreich zurück zum Vorbereitungsplatz. Naja, ohne. Und die Rohrleitungen, die müssen ja auch irgendwie hin zu den Tunnelbohrern und zu den Vorbereitungsplätzen. Das heißt, gut einen halben Meter sind die dick. Und sie werden auf 4 Meter hohen Stahlstelzen durch viele, viele Straßen laufen. Eben zwischen den Tunnelbohrern und diesen Vorbereitungsplätzen. Alles, wie gesagt, für 6 bis 7 Jahre lang. 2030 will die Hochbahn die ersten Vorbereitungsflächen anlegen. 2040 sollen dann die letzten verschwinden. Naja, und dann sind eben hoffentlich 29 Kilometer von Hamburgs neuer U-Bahn fertig. Ein Jahrhundertprojekt, wie du sagst.
Und wir werden alle doch was davon mitbekommen, dass die U5 gebaut wird.
Oh,
definitiv.
Ja.
Danke, Reinhard. Das kommt auch nicht so oft vor, was sich heute am Hamburger Landgericht abgespielt hat. Im Gerichtssaal wurde gerade das Urteil verkündet. Normalerweise folgen in der Berichterstattung dann so Standardsätze. Der Angeklagte nahm das Urteil ohne sichtliche Regung zur Kenntnis oder blickte betreten zu Boden oder so. Ja, nicht so bei dem Prozess heute. Einer der Angeklagten musste sogar mitten im Urteil aus dem Saal gebracht werden. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner war dabei, als das passiert ist. Elke, was war da los?
Ja, das ist wirklich hoch hergegangen heute, das kann man wirklich sagen. Also der Angeklagte war total erzürnt über sein Urteil. Er war der Meinung, er hätte freigesprochen werden müssen. Stattdessen hat er eine lange Gefängnisstrafe bekommen und hat dann am Anfang erstmal ständig halt dazwischen gerufen bei der Urteilsverkündung, als die Richterin das alles begründet hat. Und er musste da schon oft ermahnt werden, dass er jetzt still sein soll. Aber er war halt nicht still und das ging immer so weiter. Und er hat gerufen und er hat gepöbelt und irgendwann ist er aufgesprungen, schon ein erstes Mal. Dann konnte er wieder so ein bisschen beruhigt werden und dann irgendwann ist er halt nochmal aufgesprungen und hat gerufen, ich muss jetzt gehen, ist dann so Richtung Tür gestürmt, wurde da aber dann von Justizbeamten, die zum Glück zahlreich im Saal waren, dann da aufgehalten. Aber er war dann so aufgebracht, dass der sich nicht hat beruhigen lassen. Und es war dann so, dass wir Zuschauerinnen und Zuschauer dann erstmal den Saal verlassen mussten. Und ich habe dann von draußen noch lange Geschrei im Saal gehört, also auch Frauenstimmen. Ich glaube, die Anwältin und Richterin haben dann auch irgendwann alle geschrien. Also es war einfach sehr laut und aufgebracht. Ja, und das endete dann damit, dass er dann in Handschellen rausgeführt wurde aus dem Saal, wieder zurück in die Untersuchungshaft. Und seine Urteilsverkündung dadurch sicherlich sehr viel kürzer war, als das eigentlich mal geplant war.
Ja, ich muss jetzt gehen. Das ist schon ein bemerkenswerter Satz, wenn man gerade zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Aber sag mal, wie war denn die Situation? Wie hast du die empfunden? War das bedrohlich durchaus oder das hat ja schon fast was Komisches?
Also jetzt so ich persönlich habe es gerade nicht als bedrohlich empfunden, allein deswegen, weil wir halt im Zuschauerraum abgetrennt waren durch eine Trennscheibe. Das heißt, wir waren da nicht so unmittelbar dran, sondern es gab da noch so ein Sicherheitsglas dazwischen. Aber es war schon eine sehr aufgewühlte Situation und vorne im Saal waren sehr viele Menschen, also es gibt ja noch einen zweiten Angeklagten auch, die waren beide mit jeweils 2 Anwältinnen und Anwälten, dann gab es noch Dolmetscher und es gab halt sehr viele Justizbeamte und es war sehr aufgewühlt und auch als ich dann draußen war und die ganze Zeit dieses Geschrei gehört habe, es war ja überhaupt nicht absehbar, was da gerade drin passiert. Also ich hätte mir mal vorstellen können, dass es tätlich wird. Und dann war es so, dass wir dann wieder reinkamen. Er wiederum wurde dann rausgeführt. Und dann war es draußen noch so ein Tumult vor der Tür, dass dann irgendwann sogar noch der Alarmknopf im Gericht losgegangen ist.
Also durchaus eine Situation, die sehr ernst genommen wurde und auch ernst genommen werden musste. Es ging in dem Prozess ja auch um eine Gewalttat, um eine Massenschlägerei am Billstedt-Center, bei dem vor 2 Jahren auch ein junger Mann ums Leben gekommen ist. Was ist denn damals passiert?
Ja, es ging da wohl um Drogen und Geld, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und es war so, dass an dem Abend dann 2 Gruppen jeweils von Männern aufeinander losgegangen sind. Die Rede war von 30 bis 40 Männern. Beide Gruppen bewaffnet, das steht irgendwie auch fest, mit Messern und mit Pfefferspray, sind da halt, um sich da um Geld zu streiten, irgendwie aufeinander losgegangen, hatten sich verabredet, um das Ganze mal zu klären, wie es dann hieß. Und ja, da ging es dann wild zur Sache und ein 29-Jähriger, der wurde von 2 Tätern wahrscheinlich gestochen mit einem Messer und tödlich verletzt. Er hat das Ganze nicht überlebt, also auch eine schwere Gewalttat und es ging irgendwie um Auseinandersetzungen unter Drogenbanden.
Welche Rolle sollen die beiden Angeklagten, die heute verurteilt wurden, dabei gespielt haben?
Also der eine Angeklagte, der die 12 Jahre Haft bekommen hat, der soll selber persönlich zugestochen haben, der soll 3-mal auf das Opfer eingestochen haben. Und der andere, der so ausgetickt ist heute, der soll selber nicht zugestochen haben. Deswegen hat er sich, glaube ich, unschuldig gefühlt. Aber er war halt dabei und es war klar, er war dabei. Und es war auch klar, dass fast alle bewaffnet waren. Und da hat das Gericht gesagt, er muss sich das einfach zurechnen lassen. Also wenn da irgendwie 40 Männer mit Messern aufeinander losgehen, dann kann halt nicht einer sagen, der auch mit Messer dabei war, na, aber ich habe ja nicht zugestochen, ich bin unschuldig, sondern er muss sich das dann zurechnen lassen, weil es einen gemeinsamen Tatplan gegeben habe und der habe eben auch vorgesehen, das Messer einzusetzen, sprich Menschen zu verletzen und womöglich auch tödlich zu verletzen. Aber das ist eine Logik, der er offenbar nicht folgen konnte. Er hat ja immer gesagt, er sei unschuldig. Und das Gericht hat gesagt, nein, sind sie nicht, sie waren dabei.
Ja, hätte er der Urteilsbegründung gelauscht, hätte er vielleicht noch eine Chance gehabt, das zu verstehen.
Womöglich.
Aber so ein massiver Gewaltausbruch in aller Öffentlichkeit, also jetzt nicht nur heute vor Gericht, sondern eben auch damals vor dem Billstedt-Center, ich kann mir vorstellen, dass das viele Menschen im Stadtteil noch beschäftigt, oder?
Ja, also es hat die Menschen da vor Ort sehr, sehr beschäftigt. Das war in aller Öffentlichkeit, es war eine Massenschlägerei. Und die Polizei hat natürlich versucht, so viele der Beteiligten wie möglich da ausfindig zu machen. Und ein anderer Angeklagter, der ist auch schon wegen der Sache verurteilt worden, der sitzt auch schon für 11 Jahre im Gefängnis.
Und heute vor Gericht gab es dann die Fortsetzung. Vielen Dank, Elke.
Sehr gerne.
Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein paar Sterne oder eine nette Rezension da, egal wo ihr uns hört. Und wenn ihr mögt, eine frische Folge Hamburg heute gibt es dann morgen schon wieder. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.